packen vier Leute in einem Korb eines Fesselwalers. Und plötzlich kriegen sie mit, große Gefahr. Drei sind zu viel. Und jetzt sollen die vier sich unterhalten, wer unbedingt drin bleiben muss. Oh, das ist so interessant. Also wenn man dann hört, was für Argumente kommen. Ich fand das abenteuerlich, was der Prediger als Bibelwort für diese Andacht gewählt hatte. Es gibt einen Psalm, da heißt es im Psalm 145, lass meine Seele leben, dass sie dich lobe. Lass meine Seele leben, dass sie dich lobe. Das ist der Grund. Mit einem Wort heißt das eigentlich, ich muss unbedingt überleben. Ich habe noch nicht genug gelobt. Es ist noch was zu Gott zu bringen. Wie wichtig ist es denn, dass wir Gott loben? Dass wir ihn mehr loben? Im Epheserbrief gibt es ein wunderbares Wort. Da schreibt der Apostel Paulus, Gott hat uns dazu vorherbestimmt, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Vorherbestimmt. In einem Lied von Johannes Jordan heißt es, Gott zu loben mit meinem Lied, das soll der Sinn meines Lebens sein. Wir erkennen, das Lob Gottes soll nicht eine Randerscheinung unseres Lebens sein, sondern Mittelpunkt. Es dreht sich im Glauben nicht alles um mich und mein Glück und meine Wünsche und mein Wohlergehen, sondern es dreht sich um Gott, um seinen Willen, um seine Ehre, um seinen Willen. Die große Frage ist, warum loben wir nicht mehr aus vollem Herzen? Ich habe einen Verdacht. Wir sind deshalb nicht so sehr mit dem Loben beschäftigt, weil wir blind sind für unsere eigene Situation. Wir brauchen, wie Paulus es geschrieben hat, erleuchtete Augen des Herzens. Und darum wollen wir jetzt noch einmal beten. Lasst uns miteinander beten. Herr, gib uns jetzt ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht im Epheserbrief Kapitel 2. Da heißt es, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches, und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur an, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit in den kommenden Zeiten er erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnaden seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Anfang dieser Woche habe ich eine Studie gelesen, der R&V-Versicherung. Im März dieses Jahres ist sie herausgekommen. Es geht um die 7 größten Ängste der Deutschen. Oh, das wäre jetzt interessant, wenn ich jetzt fragen würde. Also, an 7. Stelle, da steht die Angst vor weltweiten autoritären Herrschern, ich sage wie Putin, dass die immer mächtiger werden. Auf Platz 6, da steht die Angst vor Naturkatastrophen und Wetterextremen. Auf Platz 5, da steht die Angst vor Kosten für den Steuerzahler aufgrund der EU-Finanzkrise. Auf dem vierten Platz, da steht die Angst vor Steuererhöhungen und Leistungskürzungen, zum Beispiel infolge der Corona-Krise. Und dann gibt es auf dem dritten Platz diese schlechte Wirtschaftslage, die vielen Menschen in unserem Land Angst macht. Aber noch größer ist die Angst in Deutschland vor unbezahlten Wohnungen. Und ganz, ganz oben, das haben wahrscheinlich die allermeisten gedacht, da steht die Angst, dass die Lebenshaltungskosten immer weiter steigen. Das sind die Ängste der Deutschen. Wenn man jetzt den Apostel Paulus fragen würde, was macht dir denn Angst? Was ist denn in deinen Augen das größte Problem, mit dem wir zu tun haben? Dann sagt er, ihr wart tot. Was heißt das eigentlich, ihr wart tot? Nun, die meisten von uns wissen, dass ich ehrenamtlich im Haus Porsefeld hier im Hospiz tätig bin. Als ich am letzten Montag wieder Besuche gemacht habe, da waren drei unserer Gäste gestorben. Ärzte, Schwestern, Pfleger, auch wir Ehrenamtlichen, wir können so lange etwas für einen Menschen tun, solange sein Herz noch schlägt, solange sein Gehirn noch schlägt, danach ist nichts mehr zu machen. Wenn der Patient gehirntot ist, können wir nichts mehr machen. Und man muss dazu sagen, auch ein Verstorbener kann nichts machen. Er kann sich vorher vorgelegt haben, ich versöhne mich noch, ich mache noch dieses und jenes. In dem Augenblick hört es alles aus. Dann ist es aus und vorbei. Und das ist die natürliche Situation des Menschen, dass er tot ist in seinen Sünden. Und deshalb kann man wirklich sagen, die Situation ist verzweifelt. Die Frage, was ihn denn eigentlich umgebracht hat, da schreibt der Apostel Paulus, es ist die Sünde. Ihr wart tot in den Übertretungen und Sünden. Paulus gebraucht zwei Begriffe. Das eine ist Paraptoma, ein Ausdruck für Fehltritt, für schuldhaftes Vergehen. Das ist die willentliche Tat, ab vom Weg zu gehen. Und dann gibt es noch einen anderen Ausdruck, das ist das Wort Harmatia. In einem einfachen Schaubild will ich mal das erklären. Auf der einen Seite ist der Mensch und auf der anderen Seite ist Gott. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Er hat ihn mit Lebensodem erfüllt. Er hat ihn in eine wunderbare Umgebung im Paradies hineingesetzt. Aber der Mensch ist dieser Versuchung erlegen. Er wollte sein wie Gott. Und Sünde ist also nicht irgendwie nur moralisches Vergehen, sondern Sünde ist abgrundtiefer Misstrauen gegen Gott. Und da tut sich ein Abgrund auf. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber man kann doch einige Dinge auch noch dagegen tun. Nun, der Mensch kann manche fantastische Errungenschaften auch zustande bringen und fromme Leistungen erbringen, aber die Bibel sagt, es nützt alles nichts. Warum denn nicht? Nun, wir müssen das Wesen der Sünde auch begreifen. Das Wesen der Sünde hat etwas zu tun, Harmatia, das ist ein Ausdruck, der aus der Sportwelt kommt. Im Grunde genommen aus dem Bogenschießen. Da ist es also so, dass man auf eine Zielscheibe zuschießt und wenn das dort in einem Wettkampf so gewesen ist, dass es am Ziel vorbeiging, dann hat die ganze Menge geschrieben, Harmatia, das heißt am Ziel vorbei, schade, ist das traurig. Gottes Ziel mit uns ist eine tiefe, wunderbare Gemeinschaft. Aber dieses Ziel haben wir alle verpasst. Und das Dramatische ist, wer das verpasst hat in seinem Leben, der hat die Chance verpasst. Es gibt keinen zweiten Schuss. Die Bibel sagt, der Sünde sollt, ist der Tod. Das meinen sie, oh Mensch, also muss man das so schwarz zeichnen, ist das nicht ein bisschen schlimm, nicht? Also die Sünde ist doch gar nicht so dramatisch, nicht? Jedenfalls, wir fühlen das doch gar nicht. Nun, der Apostel Paulus sagt hier in unserem Abschnitt, wir sind alle gewandelt nach der Art dieser Welt, nach dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nach den bösen Geistern, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Sünde ist also, wenn man das richtig versteht, nicht nur etwas, was der Mensch tut, sondern ist ein Zustand, ein Lebenselement. Wie der Fisch im Wasser lebt, so lebt der Mensch in der Sünde. Es ist hier von der Art der Welt die Rede. von einem Zeitcharakter, von einem Zeitgeist. Wir sind davon bestimmt, wir sind davon beherrscht, wir sind davon versklavt. Wir müssen an dieser Stelle immer wieder feststellen, der Teufel ist nicht so eine mythische Gestalt aus der Märchenwelt. Er herrscht auch nicht einfach nur in der unterirdischen Hölle, wie in späteren Mythologien. Die Bibel sagt uns, dass er ursprünglich seinen Platz bei Gott gehabt hat, aber diesen Platz verlassen musste. Und jetzt tobt er sich auf dieser Erde aus. Er verführt Menschen, indem er ihnen vor Augen führt, ihr braucht Gott eigentlich, ihr kommt ganz gut auch ohne ihn zurecht. Ihr könnt euer Leben frei verfügen. Und wenn ihr eure Wünsche erfüllt und wenn ihr nach euren eigenen Lüsten lebt, dann erlebt ihr ein erfülltes Leben. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Sie sagt, wer so lebt, der ist ein Kind des Ungehorsams. Ungehorsam, sagt die Bibel, ist das Hauptkennzeichen von uns Menschen. Und in ungehorsamen Menschen herrscht ein dämonischer Geist. Nun gibt es vielleicht den einen oder den anderen unter uns, der sagt, also halt, aber ein bisschen ruhig. Nicht? Also gilt das wirklich für alle? Es gibt ganz schlechte Leute, das ist ganz klar, aber ich komme so auch aus einer frommen Familie, aus einem christlichen Elternhaus. Okay, ich bin schon vor meiner Geburt in die Gemeinschaft geschoben worden, im Bauch meiner Mutter. Und habe die ganze Karriere leider also durchgemacht, von der Kinderstunde über Jungschar und so weiter und so fort. Und wenn ich über mein Leben nachdenke, dann fallen mir eigentlich keine gravierenden Sünden ein. Das geht vielleicht auch dem einen oder dem anderen unter uns auch so. Aber der Apostel Paulus sagt etwas anderes. Er sagt, wir haben unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und unserer Vernunft und Taten, den Zorn, wie auch die anderen. Er spricht damit Heidenchristen an. Aber er vergleicht sich selber auch mit ihnen, obwohl er ein Judenchrist ist. Er spricht von ihr und von wir. Und er braucht ein Wort, das ist das Wort Fleisch. Er bespricht etwas und sagt was von den Begierden des Fleisches. Was ist denn das? Sind das jetzt nur sexuelle Sünden? Haben alle damit zu tun? Nun, in der Bibel ist Fleisch etwas anderes. Fleisch ist im Grunde genommen Selbstsucht. Es geht um einen Menschen, der nach dem Lustprinzip lebt, der irregeleitet wird von seinen Gefühlen und Vorstellungen. Und nun frage ich euch eigentlich, können eigentlich auch fromme Menschen selbstsüchtig sein? Ich bin davon überzeugt, denn ich kenne auch mindestens einen, steht hier. Nein, es ist tatsächlich so, dass Selbstsucht ganz, ganz fromm daherkommen kann. Es gehört zum Grundstreben des Menschen, dass er sich so gerne selbst bestätigt. Dass er etwas erlangen will, wo er sich selber rühmen kann. Paulus spricht ganz deutlich von Kindern des Zorns. Er sagt, wir haben nichts als Zorn verdient. Und das ist etwas, was über unserem allen Leben steht. Wir sind dem unentrinnbar gehen wir entgegen dem Tag des Zorns und der Offenbarung des Gerichtes Gottes. Und die Frage ist, was können wir tun? Und die Antwort darauf ist, wir können nichts tun. Wir sind ja tot durch Übertretungen und Sünden. Und nun? Es gibt einen Schriftsteller, deutsch-baltischen Schriftsteller, heißt Werner Bergengrün. Vielleicht der eine oder der andere hat schon mal was von ihm gehört. 1964 ist er verstorben. Der hat eine Erzählung geschrieben. Er spricht von einer Sitte in Sizilien. Da ist es so gewesen, wenn ein Fischer so auf dem Meer draußen gewesen ist, dann hat er da seine Frau zurückgelassen. Und jetzt ist es wieder so gewesen, ein Fischer ist auf hoher See. Da geriet seine Frau in das Netz eines anderen Mannes. Im Klartext heißt es, sie ließ sich zum Ehebruch verführen. Obwohl sie wusste, dass die Strafe darauf ist, wenn das entdeckt wird, dass sie von solch einem hohen Felsen heruntergestürzt ist. Man erwischte sie und man stellte sie auf diesen Felsen. Jetzt wartete man nur noch auf die Heimkehr des Fischers. Dann würde sie heruntergestoßen werden. Man wartete und wartete, aber er kam nicht. Und dann hat man gesagt, jetzt nützt es nicht mehr, jetzt bist du dran. Und dann hat man sie vom Felsen oben heruntergestürzt. Wie erstaunt waren alle, als am nächsten Morgen die Frau gelebt hat. Und als man nachgeforscht hat, hat man festgestellt, der Mann hatte in der Nacht unter dem Felsen sein Fischernetz ausgespannt und hat so seine Frau gerettet. Da haben die anderen gesagt, nee, 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 also das ist nicht richtig. Wir haben also hier ein Gesetz, die muss sterben. Da hat er gesagt, es gibt ein anderes Gesetz, das heißt, was in das Netz eines Fischers gerät, das darf ihm keiner nehmen. Was hat das alles mit uns zu tun? Was hat das zu tun mit der Frage, was können wir tun? Nun, wir können nichts tun, aber Gott hat etwas getan. Er hat dafür gesorgt, dass wir uns nicht im Abgrund wiederfinden und in der Hölle landen. Er tat etwas ganz, ganz anderes. Es heißt hier in unserem Abschnitt, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Das ist das Entscheidende. Gott hat eine gewaltige Rettungsaktion gestartet. Er hat unter dem totalen Einsatz seines Lebens das Unmögliche geschafft. Und wenn man sich fragt, ja warum? Dann wird es hier ganz deutlich gesagt, es ist Gottes Barmherzigkeit. In dem Wort Barmherzigkeit, da stecken zwei Begriffe drin. Der eine Begriff ist Herz und der andere ist Arm. Barmherzig ist also der, der sich der Armen erbarmt, der sie an sein Herz zieht. Nirgendwo wird das deutlicher als in einer Geschichte, die Jesus selber erzählt hat. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da heißt es von dem Vater, als er seinen Sohn kommen sieht, da wird sein Herz von tiefstem Erbarmen berührt. Da läuft er ihm entgegen, da schließt er ihn an sein Herz. Für das, was im Herzen Gottes vorgeht, da musste ein völlig neues Wort erfunden werden. Nicht das, was man allgemein unter Liebe versteht, sondern man musste ein neues Wort erfinden, das ist das Wort Agape. Das gab es sonst in der griechischen Umwelt überhaupt nicht. Für die schenkende, bedingungslose, grenzenlose, schrankenlose, lebenslose Liebe, die voraussetzungslos für den anderen da ist. Die unbedingte Treue, die Feindesliebe. Und wieder zieht sich der Apostel Paulus selbst mit ein, indem er sagt, er hat uns hat er mit dieser Liebe auch beschenkt. Und wo das Wort uns steht, da könnte jetzt jeder Einzelne seinen Namen einsetzen. Hartmut Strohmann, Ralf Kasimir. Das hat er getan für uns. Und der Apostel Paulus redet von der Erlösung, die Christus geschaffen hat, wie von einer Totenauferweckung. Weil wir selber unfähig waren, tot zu irgendeiner Leistung, hat Gott alles für uns getan. Er hat etwas getan, indem er uns mit Jesus Christus zusammengefügt hat und festgemacht hat. Wisst ihr, was das bedeutet? Es geht beim Christsein nicht um eine Art, die irgendwie ausgetauscht wird, eine Lebensart gegen eine andere, sondern es geht um den Übergang vom Tod zum Leben. Und diesen Übergang können wir nur in Jesus Christus gehen. Und wenn man sich fragt, ja warum das Ganze? Gibt es irgendeinen Grund? So sagt der Apostel Paulus, es gibt einen einzigen Grund, das ist die Gnade. Wisst ihr, woher das deutsche Wort Gnade kommt? Es kommt aus dem Germanischen. Wenn Germanen am Ufer des Meeres standen und gesehen haben, wie die Sonne im Meer versank, dann haben sie gesagt, Gnaden. Also diese tiefe Herabneigung, das ist Gnade. Und wenn der dreimal heilige Lord sich herabneigt zum Sünder, wie es nicht tiefer geht, dann ist das Gnade. Und mit dieser Gnade verfolgt Gott ein wunderbares Ziel. Der Apostel Paulus schreibt hier, er hat uns auferweckt und mit Christus eingesetzt im Himmel, damit ihr in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte in Christus Jesus. Die Vergebung, wenn Gott einen Sünder aufhebt, das ist schon ein unglaubliches Geschenk. Aber Gott gibt noch mehr. Er schenkt uns in Christus Anteil am göttlichen Leben seines Sohnes, auferstanden und eingesetzt im Himmel mit ihm. Dreimal wird hier gesagt, was Gott getan hat, dass er uns durch sein Leiden, Sterben und seine Auferstehung etwas verschafft hat, neues Leben, ein Bürgerrecht im Himmel. Nun sagt der eine oder der andere, aber ich bin doch noch auf dieser Erde. Ich erlebe doch noch alles Mögliche, auch an Anfechtungen. Manchmal, wenn ich auch mich selber sehe, dann habe ich den Eindruck, da ist noch gar nichts passiert. Und der Apostel Paulus sagt, es gibt ein Früher und ein Jetzt. Wenn wir uns selbst betrachten und unseren Puls fühlen, dann erkennen wir davon nichts. Im Kolosserbrief schreibt Paulus, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Immer, immer wieder wird von Gnade geredet. Und diese Gnade ist hier zu loben und die wird noch im Himmel zu loben sein über das, was Gott selber tut. Begreift ihr das? Nun, im Grunde genommen, ich mache es nochmal mit einem weiteren Bild deutlich. Im Grunde genommen stehen wir alle mit leeren Taschen vor der verschlossenen Tür und können nichts machen. Aber wer dieses Bild richtig gesehen hat, hat gesagt, da ist doch ein Schlüssel zu sehen, ganz unten unter der Tür. Da ist einer zu sehen, der ist von innen nach draußen geschoben worden. Das ist das, was Gott uns selber gibt, den Glauben. Den müssen wir nur ergreifen. Und dann können wir durch die geöffnete Tür hindurchgehen. Wir können das annehmen, was Jesus für uns getan hat. Und dann geht die Tür auf in die Freiheit. Die Frage ist, ob du das schon getan hast oder ob du noch vor der Tür stehst. Durch die Tür treten kann man, indem man ganz einfach betet. Herr Jesus Christus, ich habe deinen Ruf an mich gehört und ich danke dir, dass du mich nicht vergessen hast, obwohl ich dich oft vergaß. Ich habe mich von dir abgewandt und ging meine eigenen Wege. Du aber hast mich nicht aufgegeben. Ich bekenne dir meine Schuld, die unzähligen Fehler und bitte dich, Herr, vergib mir meine Schuld und nimm mich wieder an als dein Eigentum. Ich danke dir, Herr, für dein Sterben am Kreuz und für die Freiheit von Schuld, Angst und Hoffnungslosigkeit. Im Vertrauen darauf, dass du zu mir Ja gesagt hast, sage ich Ja auch zu dir. Ich will dein Eigentum sein und bleiben. Gib mir die Kraft, mich stets an dich zu halten. So oder ähnlich kann man beten. Und wer das gerne heute noch möchte, der darf mich gerne ansprechen. Dann beten wir miteinander. Wir können uns, wenn wir durch die offene Tür gegangen sind, nie etwas einbilden, sondern wir können immer wieder nur sagen, es ist Gnade, es ist unverdientes Geschenk. Und die schließt jeden Selbstruhm total aus. Rechtsgültig Verurteilte, die begnadigt worden sind, die können sich nichts einbilden. Für die ist nur noch Gnade da. Und nun müssen wir noch was tun? Gott sagt uns in seinem Wort, gute Werke sind nötig. Aber gute Werke sind nicht nötig, um gerettet zu werden, aber um nicht alles wieder zu verlieren. Und damit kein aussichtsloser Kampf oder ein Krampf entsteht, hat Gott selber alles für uns fertig gemacht. Er hat die Möglichkeiten geschaffen, er hat die Gelegenheiten geschaffen. Die sind fix und fertig. Die müssen nur noch in Anspruch genommen werden. Jesus hat dafür ein wunderbares Beispiel gebraucht vom Weinstock und den Reben. Und hat gesagt, was ihr müsst, ist in mir bleiben, in meinem Wort, im Gebet, in der Gemeinde. Dann bringt ihr Frucht, viel Frucht, bleibende Frucht. Was ist das für eine Gnade? Also, deshalb können wir nicht aufhören zu loben, weil Gott dieses Wunderbare an uns getan hat. Wer sein Leben Jesus übergeben kann, der kann nachher aus vollem Herzen mitsingen, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Lasst uns miteinander beten. Wir danken dir, du großer, allmächtiger Gott, dass du in unserem Leben das größte nur denkbare Wunder getan hast, was wir selber nicht machen können, uns lebendig zu machen. Wir sind tatsächlich tot in den Sünden. Der Teufel hat ganze Sache gemacht, indem er den Finger, den wir ihm gereicht haben, genommen und unsere ganze Hand uns selber genommen hat. Wir können uns nicht am eigenen Schopf herausziehen. Aber wir können auf das sehen, was du selber geschaffen hast, und den Schlüssel ergreifen, den du uns unter der Tür durchschiebst. Glauben. Aufschließen, durch die Tür gehen. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen unter uns, der das schon getan hat, der heute sagt, darüber freue ich mich von Herzen. Und ich bitte dich für den oder die, die das noch nicht getan haben, dass sie das heute noch tun und erleben, welch eine Befreiung das ist, dir zu gehören. Ich danke dir von Herzen, dass du unser Leben dir angenehm machst und dass auch gute Werke entstehen, wenn wir ganz fest bei dir, in deinem Wort, im Gebet und in der Gemeinde bleiben. Herr, was bist du für ein guter Gott? Wir wollen dich loben und preisen. Amen.